Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Hi und herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast.
Hallo zusammen.
Jeder von uns kennt sicherlich die Situation. Du sitzt vor dem Patienten, du möchtest eine Diagnose stellen und dir fallen gleich 20 gleichzeitig ein. Die Frage ist, welche ist es? Oder der Patient sitzt vor dir und möchte sich selbst gerne die Diagnose stellen und dir dazu den Zeitplan und die passende Behandlung vorlegen. Das sind heute unsere Themen. Wir beginnen wie immer mit den Highs und Lows. Die kommen heute von Nora. Genauso wie das Learning der Woche und Dental Empowered werdet ihr von mir.
Highs und Lows.
Ganz viel Spaß.
Ja, ich habe ein super schönes High und ein richtig lowes Low. Und ich fange jetzt erstmal mit dem High an. Und zwar war ich am Wochenende einen Tag am Meer.
Mhm, und sah auch sehr schön aus.
War richtig schön. Ja, ich habe so 2, 3 Sachen auf Instagram in unserer Story geteilt, falls es jemand gesehen hat. Und es war eine relativ spontane Aktion. Wir waren dann richtig in einem ganz netten Hotel, totalen Glücksgriff gehabt an der Stelle und natürlich auch das beste Wetter abgesahnt.
Ja, es war mega schön.
Ich habe dann auch direkt einen Dip ins eiskalte Meer gemacht Samstagmorgen. Mhm. Es war richtig kalt, aber richtig schön. Ich war auch wirklich die Einzige. Ich finde, häufig ist es so, dass dann doch immer ein paar Verrückte noch irgendwie auch da morgens rumrennen.
Anbaden.
Aber ich war wirklich die Einzige.
Ja.
Ja. Ich glaube, es hatte unter 10 Grad. Auf jeden Fall sind meine Füße sofort so eingefroren. Das war eigentlich das Problem. Der Rest ging, aber
ja. Und bist du richtig mit dem Kopf runter oder wie bis wohin bist du rein?
Wegen der Haare nicht. Also das Gesicht. Ich mache dann immer das Gesicht rein, aber die Haare nicht. Mhm. Genau. Nee, sonst bin ich aber richtig ein bisschen geschwommen. So ein bisschen rechts, links, ein bisschen gepaddelt. Ja, nee, das war aber schön. Ich bin auch letzte Woche, habe ich wieder angefangen, auch zusätzlich zu der kalten Dusche noch in die Eiskammer zu gehen. Deswegen war es irgendwie auch alles gar nicht so schlimm. Aber
man gewöhnt sich da echt dran. Bevor ich das mit den kalten Duschen gemacht habe, fand ich es immer schwierig, ins Wasser zu gehen. Vor allem, wenn es so über der Hüfte dann war, das Wasser. Und es verbessert sich tatsächlich so die Kälteresistenz.
Ja, auf jeden Fall. Nee, war richtig toll. Und dann haben wir eine Radtour gemacht. Ich bin ja nicht so die Radfahrerin, aber ich finde es, wenn es ganz schön und entspannt ist mit gutem Wetter und man jetzt nicht dafür so eine Klammer um seine Hose machen muss, dann finde ich das schon auch ganz nett.
Du meinst die, dass sie nicht in die Kette kommen?
Ja.
Hattet ihr denn so Rennräder oder was hattet ihr denn für Fahrräder?
Vernünftige, normale Fahrräder und ich bestehe ja auch immer darauf, kein E-Bike zu nehmen. Ich finde das nämlich doof.
Ich finde das auch sehr doof. Wir haben das ja fast alle.
Genau, und wir sind dann aber mal eben 38 Kilometer bergauf, bergab gefahren, weil es war so extrem hügelig. Ich hätte das nie gedacht. Es war so steil zum Teil, dass wir schieben mussten. Wir sind nicht hochgekommen. Selbst im ersten Gang nicht. Keine Chance. Und dementsprechend war das dann doch ein sehr sportlich intensiver Tag mit zwar sehr schöner Aussicht, aber es war eher so ein High-Intensity-Intervall-Training.
Ja.
Und mein Low, das ist so ein Dauerlow, genauso wie beim letzten Mal auch schon. Aber es ist eher wie kleines Damoklesschwert, was über mir schwebt. Weil ich immer auf einen gelben Brief warte, der zu Hause reinflattern müsste demnächst. Und zwar,
die sind nicht gut. Genauso wie die blauen sind die gelben auch nicht schön.
Nee, und dieser gelbe Brief, der wird mich dann in den Zeugenstand rufen. Denn tatsächlich bin ich das erste Mal dann wegen einer zahnärztlichen Angelegenheit vor Gericht. Mhm. Das Gute daran ist, ich habe mir überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen, deswegen kann ich da jetzt auch so entspannt drüber reden, denn es geht letztlich darum, ich habe einen Kostenvoranschlag für ein Inlay machen lassen, dann hat sich der Patient in dem Termin umentschieden und wir haben eine
Während
Füllung
des Termins?
Gemacht.
Ja.
Und wir haben eine Füllung gemacht.
Mhm.
Was wurde abgerechnet? Das Inlay. Was möchte er nicht bezahlen?
Das Inlay.
Zu Recht. So.
Ja.
Ja.
Ach so.
Und Dementsprechend hat der Patient sich dagegen gewehrt.
Gut.
Aber
hat er ja auch recht.
Genau, es ist wirklich schon lange her. Ich glaube, es ist
jetzt. Die Geschichte ist das. Jetzt weiß ich wieder, was das ist. Das hast du mir schon mal erzählt. Ja, ja.
3 Jahre her. Mhm. Also auch in einer ganz anderen Praxis, in der aber auch die Abrechnung aus der Hand gegeben worden ist. Und letzten Endes jetzt läuft das auch alles gar nicht mehr über die Praxis, sondern nur noch über die Abrechnungsgesellschaft. Aber der Patient lässt halt nicht locker.
Ja, ja, verständlicherweise. Ist ja auch ein relativ großer Unterschied zwischen einem Inlay und einer Füllung.
Ja, und ich finde das fast schon amüsant, weil ich mich so ein bisschen frage, wieso man darüber
kann das denn sein?
So viel streiten muss.
Ja,
ja.
Also man kann doch einfach in den Mund gucken,
ja, ist
da jetzt
gesagt,
eine Füllung oder ein Inlay.
Genau, habe ich auch gesagt. Naja, also ich meine, man sieht es ja. Man sieht es auf dem Röntgenbild, man sieht es ja auch so. Aber es ist inzwischen einfach ein Behördenstreit quasi geworden. Mhm. Also es ist überhaupt nichts Medizinisches mehr.
Mhm.
Und ich muss jetzt quasi eigene Zeugin dafür sein, dass ich eine Füllung gemacht habe. Finde ich ein bisschen absurd. Bin trotzdem gespannt, was mich da erwartet.
Mhm.
Und trotzdem natürlich Angst davor, weil es unbekanntes Terrain ist und ich mag auch keine Juristen, überhaupt nicht.
Ja, aber das ist ja, was du nicht magst, ist der Juristenbesuch und die Situation. Gegen Juristen an sich haben wir ja nichts.
Doch, ich habe wirklich was gegen Juristen.
Okay, gut, dann.
Ich hab zwar eine juristische Freundin, also eine Freundin, die Juristin ist.
Ja.
Aber ganz ehrlich, also auf beruflicher Ebene möchte ich dir auch nicht begegnen.
Mhm.
Überhaupt nicht.
Und warum nicht?
Also. Ja, und zwar ganz klar. Mediziner und Juristen gehen aus 2 völlig unterschiedlichen Gesichtspunkten an Situationen dran.
Ach so, du meinst jetzt quasi als Zahnärztin möchtest du keine Juristin.
Genau.
Okay.
Ja. Mhm. Also Juristen sind ja wirklich, oder JuristInnen sind ja sehr schwarz-weiß gepolt. Es ist entweder rechtens oder nicht rechtens.
Mhm.
So, im Körper gibt's nichts, was schwarz-weiß gepolt ist.
Mhm.
Ja. Klar, es kann eine Karies sein oder es kann keine Karies sein, aber auch da gibt's wieder Abstufungen. In welchem Zustand behandelst du die Karies? Da kann man dann schon wieder drüber streiten, ja? Ist es eine Initialkaries? Ist es eine arretierte Karies? Über sowas kannst du dich ja mit einem Juristen nicht unterhalten. Weil da müsstest du genau sagen, bis zu wie viel Millimetern und keine Ahnung was. Dass das aber total unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch. Mhm. Ja, da fängt schon an. So, da würden wir jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen mal wieder.
Aber das Gute ist ja, du bist ja als Zeugin geladen.
Ja.
Und du bist ja sozusagen auch auf der, ich sag mal, auf der guten Seite quasi, ne?
Genau. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten.
Wie lange wartest du denn schon auf diesen Brief jetzt?
2 Monate.
Das ist ja blöd, auch so in der Luft zu hängen einfach,
genau.
Ne?
Deswegen ist es auch ein Low. Obwohl wir es jetzt ganz lustig erzählt haben, aber es ist schon ein Low.
Vor allen Dingen, total.
Ja, vor allen Dingen wird mir das ja auch entstohlen. Ich muss mir ja dafür frei nehmen. Ich kriege dafür jetzt nicht irgendwie bezahlten Urlaub.
Du musst dir dafür frei nehmen. Das heißt ja sogar, du verlierst Geld. Und du wirst das ja auch nicht wieder reinbekommen. Das ist sozusagen ein sehr teurer Termin für dich eigentlich.
Ja.
Du hast den ganzen Tag frei. Dann?
Ja, mal gucken.
Hm.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich geht's schnell.
Ja.
Naja, man kann das ja schlecht einschätzen, wie lange es dauert, ne?
Ich
würde sich wünschen, du gehst rein, setzt dich hin. Ich hab eine Füllung gemacht. Sehen Sie auf dem Röntgenbild und im Mund. Okay, tschüss.
Ja. Okay, tschüss.
Fokus Beyond the Floss.
Es ist ja so, wenn wir vor Gericht stehen, haben wir die Expertise nicht. Trotzdem hat man ja das Gefühl, man könnte sich ein Urteil bilden. Das liegt eben daran, dass man nicht weiß, was man nicht weiß. Und dadurch hat man das Gefühl, Expertise über etwas zu haben, eine Situation, die man erkennt. Und das ist ja das, was Patienten eben auch oft haben. Der Patient fühlt sich als Experte einfach dadurch, dass er das Problem hat und es bringt.
Mhm.
Und weil er nicht weiß, was wir alles wissen und mit dem Zimmermannswissen von, da ist etwas kaputt, man klöppelt etwas rein, dann ist es wieder heile.
Ja.
So einfach ist es eben nicht. Die beste Frage ist ja immer, ja, können Sie da nicht einfach was obendrauf schmieren?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Was denn obendrauf schmieren? Das sagen die immer.
Ja.
Vielleicht sollten wir es endlich mal machen.
Ich liebe auch immer, der alte Zahnarzt hat da immer was dran geschmiert.
Ja.
Dann sage ich, okay. Ich schmiere da aber nichts dran.
Ja, ich hatte ja auch mal diese eine Patientin, habe ich immer gleich mal im Low erzählt, die da mit dem Mobilitätsgrad 13 kam, völlig kariös, nicht erhaltungswürdig. Ja, können Sie das nicht aufbauen? Nein, kann ich nicht. Woran denn? Da ist nichts mehr. Das ist auf Gingiva-Niveau abgebrochen. Wenn man weiß, was es alles gibt, Jeder, der vor einer Prüfung sitzt und denkt, ach ja, ich weiß alles, der Medizin oder Zahnmedizin studiert, der hat nicht gut genug gelernt. Denn derjenige, der über den Tellerrand hinausschaut, der weiß, es gibt in allem noch so mannigfaltige Dinge, die man nicht kennt,
ja,
dass man, wenn man in die Prüfung geht, ich denke da zum Beispiel auch immer sehr gerne an meine innere Prüfung im Staatsexamen, das ist ja ein schier endloses,
ja,
Feld. Da hörst du ja niemals auf. Und das ist ja in jedem Teil eigentlich so gewesen.
Genau.
Und die da ganz entspannt reingegangen sind, da dachte ich so, wie kann das sein, dass du so sicher bist, dass du alles weißt? Ich bin mir so sicher,
dass ich nichts
dass das
weiß.
Nicht, dass das nicht so ist. Ne?
Ja, das ist ein Satz, den man niemals von diesen Menschen hören wird, ist eben dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Ja.
Ganz ehrlich, ich denke mir an so vielen Stellen, ich weiß nichts. Gar nichts. Der Körper ist so komplex, ich kann nichts beeinflussen. Ich tue hier meine kleinen Dinge und im Endeffekt dann kann ich nichts entscheiden.
Ja, sein oder nicht sein.
Ja.
Nein, aber das ist genau das, was es halt so schwierig macht, wenn du halt 1000 Diagnosen kennst, zum Beispiel auch immer Schleimhautgeschichten.
Ja, da darf man gar nicht erst,
Wenn man kein Schleimhautexperte ist und meine Mentorin in der Zahnklinik in Berlin, die war Schleimhautexpertin. Und
von der
die
hast
hat
du erzählt, ja.
Ja, und die zum Beispiel hat auch immer gesagt, und wissen Sie was? Ganz sicher bin ich mir auch nicht. Wo ich so dachte, Mann, wie cool, dass du das jetzt hier gerade sagst, weil du so ungefähr die Allwissende bist in allem, was Schleimhaut sein kann und die Differentialdiagnostik bei Schleimhautvariationen ist ja endlos. Und deswegen ist ja Noras Satz zum Beispiel auch immer, der Glaube gehört in die Kirche.
In der Medizin muss man es wissen.
Genau, muss man es wissen. Und deswegen mache man eine Biopsie und schicke es ein. Und das muss man dem Patienten dann eben, der zu dir kommt und sagt, ich habe aber das und das, machen Sie jetzt dieses und jenes, auch einmal klar machen. Das kann ja aber natürlich auch ein sehr sensibler Punkt sein vom Patienten.
Genau.
Weil man damit ja seine Nicht-Expertise ihm quasi offen unter die Nase reibt.
Vielleicht ein bisschen netter ist an der Stelle auch sowas wie, sind Sie sich sicher oder glauben Sie das nur?
Mhm.
Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass in so einer Situation dann doch plötzlich ganz klein mit Hut kommt, ich glaube es nur. Und daran kann man ja dann auch anknüpfen.
Ja.
Wo ich das zum Beispiel auch ganz interessant finde, ist bei der CP.
Mhm.
Und da habe ich letztens, da war ich richtig stolz auf mich, da habe ich einen super Vergleich gemacht. Möchtest du ihn hören?
Ja, unbedingt.
Also, wirklich eine richtige CP habe ich überkappt. Und dann sagte der Patient danach zu mir, ja und, wird es jetzt eine Wurzelkanalbehandlung oder wird es keine?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, naja, das weiß ich nicht. Aber wir haben alles dafür getan, dass es keine wird. Und sagt er, ja, wovon ist denn das jetzt abhängig? Und dann habe ich gesagt, okay, passen Sie auf. Stellen Sie sich einen Strauß Blumen vor mit 15 Stielen.
Mhm.
Ich habe Ihnen natürlich vorher dieses Modell gezeigt von dem Zahn mit den Dentinkanälchen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn jetzt die Toxine in diese Dentinkanälchen reingewandert sind, dann weiß ich nur, wie viele betroffen sind, würde ich den Zahn jetzt rausnehmen, ihn auseinanderschneiden, ihn unter einem Mikroskop unterlegen, mir das genau angucken und Ihnen den dann wieder reinbauen. Also stellen Sie sich das einfach vor wie einen Blumenstrauß. Sie haben jetzt 3 verwelkte Blumen von 15 Stielen. Würden Sie den Strauß wegschmeißen? Nein. Würden Sie sich den noch ein bisschen da stehen lassen und sich trotzdem noch dran erfreuen? Ja. Aber wenn jetzt 11 von den 15, wenn jetzt 11 von den 15 Stielen verwelken, dann würden Sie den wegschmeißen. Und sagt er, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann warten wir mal, wie viele verwelken.
Ja, ich finde halt immer schwierig, wenn dann Patienten sagen, ja, warum denn nicht? Warum geht denn das jetzt nicht? Als würde es an deinem Nichtkönnen liegen und nicht daran, dass das einfach ein wissenschaftlicher Fakt ist, dass dem so ist.
Ich finde immer super in solchen Situationen, das entkräftet ehrlich gesagt alles. Wissen Sie, wenn ich Hellseherin wäre, hätte ich einen anderen Beruf. Und dann wäre ich übrigens auch sehr reich.
Ja, ich sage dann immer, wenn Sie etwas erfinden, was dann so und so funktioniert, dann sagen Sie mir als erstes Bescheid, dann melden wir Patent an und dann werden wir sehr reich. Diese sehr reich Variante, die scheint auf jeden Fall wichtig zu sein, um damit umzugehen. Aber lass uns mal darauf eingehen, was das ja auch für ein Selbst bedeutet, ne? Jetzt gerade Diagnosen zu stellen und zu wissen, es gibt noch so viel anderes da draußen, weil es ja eben auch den Effekt hat, wenn du weißt, was du alles nicht weißt, dann kann man sich dadurch weniger confident fühlen, weil man das Gefühl hat, und das ist ja dann fälschlicherweise so, alle anderen haben dieses Wissen auch, was du hast, und dann setzt du voraus, alle anderen können das auch und du weißt aber so viele Sachen nicht.
Das ist ja letztlich genau das, was immer beschrieben wird, dass man mit sich selbst so viel gemeiner redet innerlich oder auch umgeht oder auch so viel strenger mit sich ist als mit anderen. Ja. Das heißt, man geht immer davon aus, dass obwohl man ja theoretisch die gleiche Ausbildung genossen hat, zumindest damals im Studium sehr ähnlich, dass man im Endeffekt derjenige ist, der es am allerschlechtesten von allen kann. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine richtige Berufskrankheit und in unserer vorangegangenen Recherche.
Haben wir herausgefunden?
Doch auch herausgefunden. Es scheint tatsächlich ein berufsbezogenes Phänomen zu sein, was vor allem Akademiker betrifft, die besonders viel performen oder hoch performen.
Ja. Weil es ja auch so ist. Wir haben es ja gerade das genau gemacht, Nora. Das ist das perfekte Beispiel. Wir haben jetzt gerade unsere Recherche benannt und trotzdem sind wir nicht 100% von dem überzeugt, weil wir wissen, du könntest noch mehr Recherche machen, du könntest noch andere Artikel lesen und wir wissen auch, es gibt mindestens 2 Artikel und sowieso auch eine Fallstudie aus den USA, die dagegen spricht. Mhm. Die Einzelfallstudie aus den USA, die gibt's immer. Und genau so argumentieren wir ja auch. Ja. Wir wissen zu so und so viel Prozent, dass dem so ist. Aber man weiß ja auch in der Medizin, dass das nicht für immer in Stein gemeißelt ist, dass diese Dinge auch gekippt werden können. Ich meine, wir kommen aus einer Zeit, da hat man gedacht, das ist alles an einem Strang und da sind große Säcke dran und da sind die Flüssigkeiten und so weiter. Da kommen wir her. Auch das hat sich alles verändert. Ja. Und auch in der Zahnmedizin, Nora und ich sind ja auf der IDS, um uns eben fortzubilden und zu gucken, was gibt es alles für Neuerungen. Das Welt wird ja immer spezieller und es gibt immer, immer wieder Neuerungen, dass man quasi jedes Mal wartet, okay, um die nächste Ecke steht jemand und sagt, Karies gibt's gar nicht.
Gibt's nicht.
Haben wir alles nur gedacht. Eigentlich ist das ein Umbauprozess im Zahn und eigentlich entsteht ein neuer Zahnkeim. Whatever. Es ist ja nicht so.
Sehr kreativ. Ne?
Es ist ja nicht so, als könnte das nicht irgendwann passieren, wenn man jetzt mal guckt, von wo wir kommen.
Ja, also in meinem Kopf sind jetzt gerade 15 Gedanken auf einmal, denn eigentlich möchte ich auf das eingehen, was du als erstes gesagt hast, aber gleichzeitig habe ich jetzt noch dazu ganz, ganz viele Dinge. Also ich glaube, ich würde gerne als allererstes auf den ersten Punkt eingehen, und zwar auf diese Recherche. Denn was ja zum Beispiel da auch ein Teil dessen war, dass wir uns darüber unterhalten haben, über den Terminus Imposter-Syndrom.
Ja.
So. Ist es wirklich ein Syndrom? Wir haben uns dann erstmal mit der Begrifflichkeit an sich befasst, ob es jetzt wirklich
ein Syndrom ist. Das fällt erstmal von hinten aufgezäumt.
Genau. Ja, Backward Planning, ne?
Ja.
Ist es wirklich ein medizinisch anerkanntes Syndrom oder ist es ein psychologisches Syndrom? Ist es ein Unterschied, ob es ein psychologisches oder ein medizinisches Syndrom ist? Im Endeffekt sind wir dann zu dem Schluss gekommen,
wir werden es Phänomen nennen.
Wir nennen es Phänomen. Und also, ich finde es immer interessant, weil ich oft das Gefühl habe, je mehr ich weiß, desto blöder bin ich. Und ich habe das letztens auch mit Anni besprochen, das ist schon ein paar Wochen her. Und da habe ich zu ihr gesagt, also manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß gar nichts. Und dann vergleiche ich mich mit anderen Menschen in Situationen, auf Fortbildungen oder weil ich mich mit jemandem unterhalte und denke mir, wie, das weißt du nicht. Und dann denke ich mir, wow, ich weiß doch ganz schön viel. Also es ist doch auch relativ.
Das kommt halt aber auch, weil wir ja auch in einem Kreis sind oder halt, ich würde mal sagen, man umgibt sich ja mit Leuten, die einem ähnlich sind und die da sehr pleatsch sind in dem Gebiet zum Beispiel. Und man findet ja auch immer jemanden, der in einem bestimmten Teil mehr weiß als man selbst. Und ich sitze dann immer mit sehr großen Ohren und ich sehe das dann halt eher so als, ich bin ein Schwamm, ich nehme alles auf, ich werde mir das alles merken.
Ja.
Und das kann einem ja dann auch helfen, sein Selbstbewusstsein dann wiederzufinden. Und vielleicht ist es ja auch manchmal gar nicht schlecht zu hinterfragen, was kann man alles. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön zu sehen, okay, man muss nicht so sehr streng mit sich sein.
Ja, im Endeffekt ist das Beste, glaube ich, an der Stelle rational darüber nachzudenken. Mhm. Denn in dem Moment, wo man streng zu sich selbst ist, ist man ja emotional getrieben und hat völlig utopische Ansprüche an sich selbst, aber nie an alle anderen. Und wenn man ganz rational überlegt, dann kommt man meistens doch wieder an den Punkt, okay, ich bin wissend, ich bin gut ausgebildet und ich habe hier meine Berechtigung.
Ja.
Das ist übrigens auch beschrieben als ein invertierter Dunning-Kruger-Effekt oder Kruger. Wir haben das jetzt mal Justin uns angeschaut.
Ja.
Und zwar richtig herrlich. Google gefragt, wie heißt das Phänomen, wenn man mehr weiß und dann das Gefühl hat, dass man dumm ist? Und daraus kam tatsächlich der Effekt Dunning-Kruger, aber eben invertiert. Das heißt, eigentlich beschreibt dieser Effekt, dass Menschen, die überhaupt gar kein Wissen haben in einem bestimmten Gebiet oder sehr, sehr wenig nur, dazu neigen, sich massiv selbst zu überschätzen und dann ja letztlich zu einem völligen Hirngespinst führen. Und wenn man das aber invertiert, dann kann man darüber sprechen, eben, dass Menschen sich deutlich unwissender fühlen in dem Moment, wo wir erkennen, was für eine Komplexität das ganze Thema überhaupt hat. Und ich finde, je mehr man sich in ein Thema reindenkt, desto mehr erfasst man doch eben, wie vielschichtig es ist und wie wenig man eigentlich weiß. Und das kann dann häufig schon auch zu Selbstzweifeln führen.
Ja, man fühlt sich halt dann quasi unwissender, obwohl man eigentlich mehr weiß. Nora und ich haben uns halt mit dem Imposter-Syndrom auch mal auseinandergesetzt, aber es ist nichts, wo wir uns so richtig mit identifizieren, haben wir gedacht, weil da ja oft auf diesen Teil eingegangen wird, dass man quasi entlarvt sein könnte und das haben wir beide nicht, ne?
Also wir fühlen uns nicht wie HochstaplerInnen, die dann entlarvt werden könnten. Das empfinden wir beide als höchst irrational.
Ja, also, und das ist auch ganz weit weg. Deswegen hätte ich immer gesagt, okay, Imposter-Syndrom, das ist nichts, was jetzt mich anspricht. Aber an der anderen Seite ist halt dieses, man weiß so viel und dadurch weiß man auch, was man nicht weiß. Da sehen wir uns halt irgendwie schon, Teil des Imposter-Syndroms, wo wir uns halt sehen. Und Selbstzweifel, ich würde das halt vor allem auch als Selbstkritik beschreiben. Also ich bin zum Beispiel auch nie 100% zufrieden. Ich denke immer an die Dinge, die man noch besser hätte machen können. Hätten wir jetzt noch das gemacht, wäre dann das und das passiert. Immer so dieses Streben nach den 100%.
Ja.
Und das kann dann halt unter sehr, sehr viel Druck bringen. Wir sprechen ja immer sehr viel, wie man sein Netz aufbaut und wie man sich mental stärkt. Aber es ist Teil dessen, weshalb Zahnärzte so oft im Burnout landen, weil einfach dieser unheimliche Druck durch viel Wissen und wir sollen uns ja fortbilden und wir sollen uns ja spezialisieren, das ist ja sehr positiv an der einen Seite. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt ja gerade einmal zusammengefasst, warum das an der anderen Seite eben den Druck auch erhöhen kann auf einen selbst.
Ja, korrekt. Und es ist ja, wäre ja, sag ich mal, in Ordnung, wenn es nur in Selbstzweifeln und Selbstkritik münden würde, aber wie Burnout ist halt ernst zu nehmen und auch immer noch sind die Zahnärzte sehr suizidgefährdet, tatsächlich. Das ist wirklich wahr. Wenn man sich das einfach mal anschaut, wie das in den Statistiken abläuft, dann sind die Zahlen doch sehr hoch und es macht schon Sinn. Ja. Man wird im Studium erstmal damit konfrontiert, dass jetzt alle Besten zusammensitzen und dass man nur einmal rechts und links gucken soll und die Hälfte ist davon dann weg. Dann wird einem immer eingetrichtert, dass man nicht gut genug ist. Man wird zum Perfektionismus hin erzogen. Dann ist man völlig stolz aus diesem Examen herausgekommen, kommt wieder in die nächste Situation, ist in der Praxis, hat das Gefühl, man weiß gar nichts.
Gar nichts,
Das dann bildet
was
man
wir
sich
auch besprochen haben.
Ja. Genau. Dann bildet
dann
man sich
wieder
fort, man wird viel schlauer, denkt wieder, man weiß gar nichts und gleichzeitig sind alle um einen herum natürlich auch und vor allem eben noch in dieser alten sehr männerdominierten Welt, in der niemals ein Hustle zugegeben worden ist, dann so vergleichend und so wirklich unmenschlich miteinander unter den Kollegen, finde ich.
Hast du jemanden in deinem Umfeld, der jetzt Zahnarzt ist, der einen Burnout hatte oder hat?
Also ich habe zwei Kolleginnen, die keinen akuten Burnout haben aktuell, aber definitiv in Phasen doch sehr viele Teile der Symptomatik empfunden haben.
Was für Symptome haben die denn?
Dass sie sich ausgebrannt fühlen, dass sie unmotiviert sind, dass sie immer müde sind, dass sie keine Freude mehr an dem Beruf verspüren, dass sie sowieso das Ganze in Frage stellen, dass sie doch eventuell andere Berufswege überlegen, einschlagen zu wollen, weil doch vielleicht das nicht genau das Richtige ist, und es hat viele Gesichter, ne? Und ich glaube, ist ja was Dynamisches.
Mhm. Ja. Ich finde, paradoxerweise, mir fehlt halt die Motivation und die Lust am Zahnarzt sein, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter. Und dann ist es ja genau zum Beispiel eine Fortbildung, also wieder mehr Wissen, was mich dann wieder motiviert zum Beispiel. Also ich habe immer das Gefühl, es muss vorangehen. Ich habe immer das Gefühl, es muss ein Weiterkommen sein, eine Weiterentwicklung sein. Dann macht es mir Spaß. Es macht mir keinen Spaß, stehen zu bleiben.
Ich habe das ein bisschen anders. Ich habe das vor allem, wenn ich eine Möglichkeit habe, mein volles Potenzial auszuschöpfen. Wenn ich immer nach der Arbeit mir denke, ach, nach der Arbeit noch so 5 Stunden Podcast, das strengt mich überhaupt nicht an. Danach gehe ich noch ins Fitnessstudio und dann telefoniere ich nochmal 3 Stunden, mache die Wäsche und koche noch was. Ganz ehrlich, ist ja, viele sagen dann von meinen Freundinnen, die keine Zahnärztinnen sind, die sagen dann, ja, aber sieh das doch positiv, guck mal, wie toll, dein Job, der fordert dich gar nicht so doll, das ist doch dann anscheinend genau dein Ding. Und sag ich, ja, aber ich könnte eben so viel mehr noch leisten.
Ja.
Und heute hatte ich zum Beispiel einen Tag, da hatte ich richtig das Gefühl, den habe ich gerockt, da habe ich richtig was getan. Ich war völlig fertig danach, aber ich fand das toll.
Ja, ja. Persönlichkeitsstruktur von ZahnärztInnen ist schon eine sehr besondere, glaube ich.
Ja.
Ich würde gerne auch nochmal eingehen auf den Aspekt, dass halt sehr fordernde Patienten auf der anderen Seite stehen können und einen unter Druck setzen durch Nichtwissen, und dass man das aber einfach ganz klar offenlegen kann und damit diesem Ganzen einen Riegel vorschiebt und sich halt das zumindest vom Hals schaffen kann, relativ leicht.
Habe ich heute gemacht. Habe ich dir eben erzählt.
Ja. Hast du es auch schon im Podcast erzählt oder hast du es nur mir erzählt?
Nein.
Dann erzähl es doch jetzt nochmal.
Also ich hatte eine Situation mit einer Patientin, die neu kam mit einem akuten Problem, das sie natürlich nicht exakt beschreiben konnte, aber es war halt eben irgendwo oben rechts. Und im Endeffekt dann habe ich reingeguckt und habe mir nur gedacht, okay, das ist nicht so einfach zu sagen, was jetzt das eigentliche Problem ist, aber wir haben viele. Hab das schon mal, dann ist genau das, was du eben gesagt hast, dann hat man so einen Wust an Infos in seinem Kopf und denkt sich, okay, was soll ich jetzt dem Patienten als erstes sagen oder der Patientin? Und in dem Fall brauchte ich auf jeden Fall auch röntgenologische Diagnostik, und das verschafft einem ja dann auch mal so ein bisschen Zeit, um die Gedanken zu ordnen. Dann habe ich also erstmal den Zahnfilm machen lassen, kam dann zurück und habe dann tatsächlich in dem Moment, in dem ich reingekommen bin, schon zu hören bekommt. Übrigens, was ich nur mal ganz kurz anmerken wollte, ich habe jetzt keine Zeit für langwierige Behandlungen. Dafür stehe ich nicht bereit.
Ja.
Da habe ich gesagt, so schnell lässt sich das Problem aber nicht lösen. Und dann bekam ich da zurück erwidert, ja, wollen wir uns jetzt streiten? Dann habe ich gesagt, nein. Dann sagte die Person, ja, ich habe es ja nur gesagt. Dann sage ich, ja, ich auch.
Ja.
Ich wollte auch nur sagen, es ist nicht so leicht zu lösen. Ich kann leider nicht zaubern.
Ja.
Und dann habe ich im Endeffekt, das war aber dann ganz gut, ich war also dabei wirklich total straight. Und Gott sei Dank haben wir gemeinsam die Kurve gekriegt, weil ich dann auf dem Röntgenbild alles erklären konnte. Wurzeloberflächenkaries am Weisheitszahn, distal auch noch eine Karies. Der Zahn daneben hatte einen insuffizienten Kronenrand, eine insuffiziente WF, eine apikale Aufhellung. Der Zahn daneben auch. Dann gab es noch eine Parodontitis mit mehreren Konkrementen. Also ich wusste gar nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte. So eine mal eben schnelle Therapie für jeden, ja, der jetzt weiß, wovon ich geredet habe.
Ein Folgetermin, dreiviertel Stunde, ja, das war's.
Habe ich dann auch. Und dann kam mir doch tatsächlich die Einsicht. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen damit, dass das alles nicht so einfach ist. Das kann ich jetzt gut sehen. Das fand ich dann aber schön. Ne? Ja, da habe ich aber auch gedacht, ja.
Das hast du halt nicht immer, ne? So eine Einsicht, so ein Einsichtsmoment. Nein. Und man hat halt leider auch in diesem System, in dem wir arbeiten, nicht immer die Zeit, den Patienten das zu erklären. Man muss halt ein Vertrauen aufbauen zum Patienten und sagen, es ist komplex, wir können es lösen. Und das ist der Weg. Kommen Sie mit, ja oder nein?
Ja, letztlich ist es immer diese Vertrauensfrage. Meistens steht ja auf der anderen Seite Angst. Und in dem Moment, in dem man die Komplexität des Problems beleuchtet, aber gleichzeitig eben den Lösungsvorschlag liefert und denjenigen oder diejenige da abholt, wo sie steht, die Person, kann man ja meistens doch dann in diese Vertrauensschiene überleiten, sodass dann dieses vielleicht, weil das würde ich tatsächlich mal so behaupten, dass in 90% der Fälle nicht steht, ja, aber ich fahre morgen in Urlaub, sondern ich habe eigentlich ganz doll Angst und das äußert sich in dem Fall jetzt dadurch, dass ich das erstmal alles abwehre.
Ja, erstmal das und dann ist es halt auf der anderen Seite eben das, wir sprechen ja in einer unserer nächsten Folgen auch nochmal wieder über Geld. Das ist zum Beispiel etwas, unser Fachwissen, was wir haben, diese ganzen Diagnosen, die in unserem Kopf sind, was wir erklären, was wir alles ausschließen, die Nein-Liste, die wir im Kopf haben, die kriegen wir ja nicht bezahlt. Wir kriegen ja nur die Ja-Liste bezahlt. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, herrlich.
Also diese ganzen Diagnosen.
Also das hier haben sie nicht.
Genau. Aber das machen wir ja im Kopf. Das ist es nicht. Es ist das oder das.
Ich liebe
und
das.
Und diese Fachkompetenz zu haben, das kann man aber nicht abrechnen.
Ja, das stimmt.
Ja, das kannst du nur.
Liebe Sandra, könntest du mal bitte dazu etwas machen? Im gesteigerten Faktor kann man das theoretisch ja über eine R3 dann abrechnen und sagen, es war eine umfassende Beratung und dann kannst du den ja noch individualisieren, den Faktor, und schreiben, eben durch Ausschließen, differenzialdiagnostischer.
Wenn man das zu oft macht in einer Praxis, die nicht Privatpraxis ist, dann, Punkt, ist nicht Teil dieser Folge.
Nee, das stimmt. Aber Sandra, also falls du uns zuhörst, dann schreib doch mal drunter, ob dir dazu noch ein bisschen was einfällt.
Genau.
Wer jetzt nicht weiß, von wem wir reden, Sandra ist der Abrechnungsfuchs und wir haben tatsächlich auch schon mal gemeinsam eine Folge aufgenommen. Also da könnt ihr auch nochmal reinhören.
Die können wir euch verlinken in den Shownotes.
Ja, genau.
Learning der Woche.
Wie ihr alle wisst, bin ich begeisterte Kaffeetrinkerin und habe ja eine ganz tolle Espressomaschine und liebe sie über alles. Und in dem Zusammenhang trinke ich schon auch mal den ein oder anderen inzwischen mal Americano. Merke auf jeden Fall dabei, obwohl das ja eigentlich die gleiche Menge an Kaffee ist, was überhaupt keinen Sinn macht in meinem Kopf, aber nach meiner Recherche dann doch. Denn wann sind unsere Cortisolwerte? Die sind ja generell morgens relativ hoch, weil das ja unser Stresshormon ist, aber das ist ja auch unser Aktivierungshormon, so nenne ich es jetzt mal ganz nett. Das hat jetzt keine wissenschaftliche Fundament, ja. Das aktiviert uns ja morgens. Wir haben ja auch einen stärkeren Herzschlag, zum Beispiel, wenn wir aufstehen, damit diese ganze Durchblutung in unserem Körper funktioniert. Und nachgewiesenermaßen ist man eine halbe Stunde nach dem Aufstehen mit diesen Levels von dem Cortisol am allerhöchsten. Wenn man jetzt darauf noch den Kaffee trinkt, dann ist das so das Schlimmste, was man machen kann. Dann ist eigentlich der Stress für den ganzen Tag schon vorprogrammiert. Und deswegen mein Learning, den Kaffee vorher trinken. Nein, Scherz. Den Kaffee nachher trinken. Also ein bisschen warten und am besten halt nicht auf leeren Magen. Fand ich schon ganz spannend.
Ja, ist es.
Dental Empowerment.
Das heute besprochene Phänomen kommt sehr oft vor bei Zahnärztinnen. Das bedeutet auch, wir sind nicht allein, denn das Persönlichkeitsbild, die Persönlichkeitsstruktur von ZahnärztInnen, die gleicht sich in der Regel. Und wenn du das Gefühl hast, du weißt gar nichts, dann bedeutet das vermutlich, dass du sehr viel weißt. Ansonsten sei dir sicher, dass der neben dir sitzt und wenn er noch so freundlich lächelt, genauso oft das Gefühl hat, er wisse nichts oder nicht genug. Nora und ich haben nicht dieses Gefühl des Entlarvtseins, sondern wir haben halt eher das Gefühl dessen, dass die Welt der Zahnmedizin so groß ist, dass es unmöglich ist, alles gleichzeitig zu wissen. Und auch in diesem Fall sind wir da nicht allein, denn wir haben in unseren Freundeskreisen, unseren zahnärztlichen Freundeskreisen einmal nachgefragt und nicht eine einzige Person hat gesagt, nee, also ich habe das Gefühl, ich weiß alles. Deswegen lass dich davon nicht runterziehen und wenn du das Gefühl hast, es brennt dich aus, dann haben wir ja hier in unserem Podcast und auch in dieser Folge einige Dinge besprochen, die es dir vielleicht ein bisschen leichter machen. Und vor allem, guck da gut auf dich, schau, was ist der Auslöser, der dich vielleicht in diese Gedankenspirale bringt. Probiere so gut wie möglich, entweder mit Hilfe oder allein, dir einen Ausweg zu finden, denn das ist ganz, ganz wichtig, dass Zahnmedizin vor allem Spaß macht und sich nicht durch Unsicherheiten, die eigentlich gar nicht nötig sind, zu einem Beruf macht, der sich ins Negative verwandelt.
Dazu fällt mir noch ein, dass manchmal auch die Wertschätzung aus dem Team oder auch vom Chef oder von der Chefin fehlen kann. Und das letztlich dazu führen kann, unbewusst, dass man sich nicht ausreichend gewertschätzt fühlt. Das sollte man entlarven, sodass man nicht in Selbstzweifeln danach versinkt. Durch ein Gespräch, in dem man einfach einmal anmerkt, dass man das Gefühl hat, man wird nicht gewertschätzt, das Ganze sehr leicht aus der Welt räumen.
Schreibt uns doch mal hier unten in die Kommentare, ganz ehrlich, wer schon mal das Gefühl hat, lasst uns einfach zusammen diese Lanze brechen, lasst uns das einfach aufmachen und einfach transparent sein miteinander, dann kann man es sich doch so viel einfacher machen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat und inspiriert, dann folgt uns, wo auch immer ihr uns gerade hört.
Zum Beispiel auf Spotify oder auf YouTube. In unseren täglichen Alltag nehmen wir euch mit auf TikTok und auf Instagram. Wenn wir es geschafft haben, dann könnt ihr uns jetzt auch bei Spotify und Apple Podcast sehen. Je nachdem, wie viel Zeit wir dazu hatten.
Und ansonsten hören wir uns wieder nächsten Mittwoch zur Primetime. Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Instagram.